Der Kapitalismus braucht die Demokratie nicht. Der fühlt sich in den autokratischen Staaten viel wohler. Da ist etwas zu machen, weil sonst verlieren wir das Match als Europäer. Ja, an solchen Online-Plattformen, wo man Partner sucht, da werden die Menschen präsentiert wie ein Buffet. Wir entscheiden, ob die Liebe zu jemandem den Tod überdauert. Das ist für mich der Gradmesser. Die Liebe ist stärker als der Tod, überhaupt keine Frage.
Hello.
Gänsehaut Salon.
Michael Kerbler zählt zu den prominentesten Rundfunkjournalisten Österreichs. Er gehörte fast 38 Jahren in unterschiedlichen Funktionen dem ORF an. Als Gastgeber prägte er viele Jahre die Ö1-Senderei Im Gespräch, die seit mehr als 2,5 Jahrzehnten zu den erfolgreichsten Ö1-Sendungen zählt. Kerblers Gesprächsgäste waren unter anderem Václav Havel, Peter Handke, Olga Neuwirth, Günter Grass, Margarete Mitscherlich, Christoph Schlingensief oder der Dalai Lama. Im Auftrag der Salzburger Festspiele moderierte er das Jedermann-Symposium im heurigen Jahr. Gänsehautgespräch haben wir einen Rückblick auf diese drei Veranstaltungen gemacht, die sich drei Allegorien im Jedermann widmeten, nämlich dem Mammon, dem Tod und der Liebe. Herzlich willkommen in einer Ausgabe unseres Podcasts. Und wie geht es jetzt weiter? Michael Kerbler, hier in unserer Lesestube in der Blauen Gans. Danke, dass wir miteinander sprechen können. Ich tue das mit einer großen Freude, aber auch mit einer gehörigen Portion Respekt. Bist doch du über viele Jahrzehnte die Stimme gewesen und immer noch die Stimme, die man hört, wenn es um vertiefende Gespräche geht. Du hast für den ORF ein Format entwickelt, kann man sagen, Im Gespräch. Dieses Format gibt es immer noch. Und hast Persönlichkeiten aus Kunst, Kultur, Literatur, Gesellschaft vor das Mikrofon geholt und ihnen eine Möglichkeit gegeben, vielleicht in einem ganz luxuriösen Radioformat sich zu präsentieren. Diese Kompetenz, die du da einbringst, wird auch von den Salzburger Festspielen und von der Präsidentin sehr geschätzt. Du hast jetzt zum 6. Mal ein Symposium hier begleitet und gestaltet, heuer zum Jubiläum des Jedermann, 100 Jahre Jedermann hier in Salzburg. Wenn ich es richtig verstanden habe, dann ist dieses Symposium ja auch so etwas wie eine Untersuchung, ob und was der Jedermann uns heute noch sagen kann. Ja, also es sind drei Allegorien aus dem Jedermann herausgenommen worden. Das erste Symposium hat sich um das Geld gedreht, um den Mammon. Das zweite um den Tod und heute das dritte Gespräch, da ging es um die Liebe. Habe ich das so richtig verstanden, dass das eine Bestandsaufnahme sozusagen ist, das Jedermann?
So war es gedacht. Die Konzeption hat ja schon im Herbst vergangenen Jahres, im Spätherbst vergangenen Jahres begonnen. Es ist ungewollt durch die Ereignisse, Stichwort Corona-Pandemie, hat es ein zusätzliches Gewicht bekommen, dass wir diese drei Stichworte, diese drei Themen, die tragend sind im Jedermann, du hast es erwähnt, der Mammon, der Tod und die Liebe, dass die noch zusätzlich an Aktualität gewonnen haben, weil es mehr ist, als nur zurückzuschauen auf die vergangenen 100 Jahre und zu sagen, wie war es gemeint im ersten Jahr, Und dann vielleicht darüber zu reden, wie die Darstellung sich in einer Art Metamorphose entwickelt hat, insbesondere nach 1945, welche Bedeutung da Jedermann hat, der ja in den Kritiken nach der Premiere nicht wirklich gut davon gekommen ist, aber dann zu einem festen Bestandteil, den man gar nicht mehr wegdenken kann, der Salzburger Festspiele geworden sind. Und ich denke mir, dass Mammon Tod und Liebe über den Stichwortbegriff hinaus uns aktuelle Entwicklungen global eine Orientierungshilfe sein können in der tangentialen Annäherung, den Versuch zu wagen, wie soll es weitergehen oder wie wird es weitergehen.
Und das ist ja auch die schöne Parallele da zu meiner Fragestellung. Das ist auch immer ganz interessante Zusammenstellung von Gästen bei diesem ersten Gespräch um den Mammon. Waren deine Gäste die Philosophin Liz Hirn, der Philosoph und Wirtschaftsethiker Christian Neuhäuser und der Banker Andreas Treichel. Und die Liz Hirn hat ihr Impulsreferat unter ein Motto gestellt, das dem Jedermann entnommen ist, ein Zitat: Ist ein verflucht und zauberisch Wesen, wer seine Hand ausstreckt danach, nimmt an der Seele Schmach davon, er nimmer wird genesen, sagt der Schuldknecht. Des Satans Fangnetz in der Welt hat keinen anderen Namen als Geld. Der Mammon erscheint hier als Dämon, hast du auch ausgeführt in deinen Ausführungen, und wird auch quasi auch so bewertet von Hofmannsthal und man schlägt sich ja sehr schnell auf diese Seite. Ich ertappe mich immer dabei, auch ein bisschen Verständnis für den Jedermann zu haben, nämlich dann, wenn er auch etwas zum Ausdruck bringt, wofür er das Geld schätzt, nämlich Autonomie. Er sagte, das war ein weiser Mann, der uns das Geld ersonnen hat, an niederen Tauschens und Kramen statt. Dadurch ist unsere ganze Welt in ein höher Ansehen gestellt und jeder Mensch in seinem Bereich schier einer kleinen Gottheit gleich. Ich kann das schon ganz gut nachvollziehen, dass das auch einen Wert darstellt, seine Autonomie sich im Leben zu schaffen. Frage an dich, im Sinn von der Moralität dieses Stücks, muss ich mein Leben ändern? Oder so gefragt, wie es die Hochschulwochen tun, muss ich mein Ändern leben?
Die Frage nach dem Geld antworte ich mit einer Fragestellung von John Maynard Keynes, der einen Aufsatz verfasst hat, ich glaube, das war 1930, wie wir 2030 leben werden, wie seine Enkelkinder leben werden. Und da hat er zwei Fragen gestellt. Die erste war, wofür ist Reichtum da? Und der Punkt ist schlicht und ergreifend, wie, was mache ich mit dem Geld? Das ist, könnte man durchaus sagen, auch darüber kann man mindestens eine Stunde debattieren, das ist ja erfunden worden, weil es einfacher war, übrigens von jenem König, nämlich Krösus, der dann die Münzen schlagen ließ aus Gold. Dann sind sie drauf gekommen, dass es eigentlich nicht notwendig ist, die Golddeckung. Und dann haben sie das Papiergeld erfunden. Sprich, es ist die Frage, das Geld als solches ist ja nicht, dem ist ja nicht Schuld zuzusprechen. Es kommt darauf an, was man damit macht. Und es kommt, glaube ich, schon darauf an, in welchem Umfang Geld wie eingesetzt wird. Also am besten sind immer Beispiele, finde ich. Also wenn jemand getaktet durch ein Computerprogramm Gewinne macht dadurch, dass er in Sekundenbruchteilen Währungsschwankungen ausnützt und aus dem jeweils einen Vorteil zieht und nicht das Geld, wenn man so will, arbeiten lässt, indem er es irgendwohin investiert, wo aus der Hände Arbeit im weitesten Sinn sich vermehren kann, dann wird es gefährlich. Also dann ist es etwas, was sich auch verselbstständigt. Und wir könnten jetzt lang darüber reden, warum die Börsentransaktionssteuer und Ähnliches mehr noch immer nicht das Licht der Welt erblickt hat, obwohl kein geringeres Wolfgang Schüssel der erste Kanzler in Österreich war, der gesagt hat, das sollte man eigentlich. Ist auch nichts draus geworden aus der Überlegung. Also die Frage ist, mit welchem moralischen Anspruch gehe ich mit Geld um? Da jedermann sagt seinem Schuldknecht, der ihm geborgtes Geld nicht zurückzahlen kann, wer hat da angeschafft, einen Kredit zu nehmen, wo du gewusst hast, dass du Zinsen zahlen musst? Es hilft überhaupt nichts, darauf hinzuweisen, dass die katholische Kirche lange Widerstand geleistet hat, überhaupt gegen Zinszahlungen. Und als es dann in einem Machtkampf zwischen der weltlichen Macht, dem Kaiser und Rom, dazu gekommen ist, dass die katholische Kirche davon Abstand genommen hat, war die Verständigung, 5% ist das obere Limit des Zinssatzes. Das war der Ertrag der Vierfelderwirtschaft. Und von dem haben wir uns nur so weit entfernt, dass nicht einmal der Jedermann mehr gewusst hat, nach welchem Reglement er da Geld herborgt. Also noch einmal, ich glaube, dass wir in der Finanzwirtschaft, die nichts mit der Realwirtschaft zu tun hat, wirklich ein Reglement, Ethik ist zu wenig. Der Karl Kraus hat einmal gesagt, hat gefragt bei einer Wiener Vorlesung, wohin Sie den studieren, der da in der ersten Reihe gesessen ist, und er hat gesagt, Wirtschaftsethik. Da hat er gesagt, Herr Kollege, Sie werden sich für eines von beiden entscheiden müssen. Ja? Und das gilt für die Finanzwirtschaft doppelt. Und ich möchte das ergänzen durch etwas, was Andreas Treichl, lange Zeit erfolgreicher erste Bankmanager, gesagt hat. Wir sind in einer Situation, wo sich junge Leute aufgrund der Nullzinspolitik kein Vermögen aufbauen können. Sie können sich nichts weglegen. Sie können nicht irgendwo was auf ein Sparbuch, auf ein Konto legen und das ein bisschen was das ersparen. Es gibt den Sparkapitalismus nicht mehr, der die Grundlage nach 1945 für den Aufschwung Europas war. Wir sind nicht wirklich ein linker Sir Dahndorf, der gesagt hat, wir sind im Pumpkapitalismus angekommen. Also es geht, das Geld an für sich ist nichts schuldig, sondern der Umgang. Und das Reglement müssten wir ändern.
Das geht in die Richtung, die Lysieren eingeschlagen hat, indem sie da Epikur bemüht hat und dass das Kollektivgute mit dem individuell Guten zu verbinden ist. Ja, also das ist auch ein Satz, der mir so nachschwingt noch oder nachklingt, das Geld zum Instrument der Selbsterkenntnis zu machen. Es klingt sehr pathetisch, du bist jetzt schon auf einer sehr viel praktischeren Ebene, aber so war damals also dieses erste Impulsreferat, und dann so der zweite Bereich hast du ja schon auch ein bisschen angeschnitten. Christian Neuhäuser hat vom Begriff der Gerechtigkeit da gesprochen, und da gibt es ja durchaus einen Widerspruch dann zu Treichl. Er sagt, Gerechtigkeit ist durch drei Punkte gekennzeichnet, nämlich erstens durch faire republikanische Teilhabe, zweitens durch faire Chancengleichheit und drittens durch faire Bestimmung, was Kultur ist. Und Geld tut eines, Geld unterminiert diese Möglichkeiten der Teilhabe und der Gleichheit. Er fordert daher eine 100%ige Erbschaftssteuer, Das ist natürlich ein Punkt, wo mir dann aufstößt. Und was mir noch mehr aufgestoßen hat, war dann die Aussage, dass Vermögen in den wenigsten Fällen oder überhaupt nicht eigentlich erschließt, dass was aus wirklich verdient ist oder nur zu einem gewissen Teil verdient ist. Der Großteil ist Glück, der zu Vermögen und Reichtum führt, nämlich durch Talente, durch soziales Glück und durch strukturelles Glück, also die Frage, wo werde ich dahin geboren? Und das ist ja durchaus eine sehr provokante These, die er da aufstellt. Wie siehst du das?
Also ja, es ist richtig, es ist so etwas wie Schicksal, soll sein, nennen wir es Glück, wenn man in einem Land zur Welt kommt wie in Österreich, wo seit 70er Frieden gibt, wo das soziale Netzwerk, die Gesundheitsversorgung etc. Gut ist. Aber wenn man da mit der Lupe genauer hinschaut und sich, ich habe das ja auch in der Einleitung dann darauf hingewiesen, wenn man weiß, dass 47.000 Leute in Österreich über 55% des Gesamtvermögens in Österreich bestimmen und denen das gehört, da sind keine Immobilien und kein Schmuck und so dabei, sondern allein das feststellbare Vermögen, das, sage ich jetzt mal, in Kreditinstituten, Banken, Sparkassen etc. nachweisbar und nachvollziehbar liegt. Das ist aber diese Prozentangabe ist ja nur die halbe Wahrheit, weil 320 Leute haben 33% des Vermögens. Also 46.000, 47.000 weniger 320, gut, also 46.620 haben dann ein weiteres, haben 25% dann auf die 55. Also ich will nur sagen, diese Diskussion, die keine Neiddiskussion sein soll, sondern nur die trockene Zahlenangabe, wie ist Wohlstand verteilt in Österreich, sagt ja dann, von 7.850.000 Leute haben 45% des Vermögens. Und wenn ich weiß, dass jeder Durchschnittsösterreicher nur 3 Netto-Monatseinkommen als Reserve hat, am Bankkonto oder von mir aus unter der Matratze, dann kann man schon, also diese Debatte um Glück und ist es wirklich immer die eigene Leistung, die dieses Vermögen geschaffen hat, also 47.000 Österreicher, die über 1 Million Dollar besitzen. Ist das immer auf eine Leistung, die erbracht wurde, oder beruht das, dass sie es nur unter Anführungszeichen geerbt haben? Wobei völlig klar ist, das Geld ist versteuert worden, das Geld ist erarbeitet worden und dafür ist auch Steuer gezahlt worden. Also es sind, das ist ja kein Schwarzgeld und alles legal erworben worden. Ich denke nur, dass Christian Neuhäuser darauf hinaus wollte, dass das Erbrecht insofern geändert werden sollte und die Erbschaftssteuer, dass der, der es vererbt, anders vererben sollte, nicht nur einer Person, sondern möglichst aufteilen, dann sinkt auch die Erbschaftssteuer und dann wird das Geld gerechter unter den Nachkommen sozusagen oder unter mehreren Mitgliedern der Familie oder denen es zugedacht wird, verteilt. Und damit kommt vielleicht auch wieder mehr Geld aus einer Hand in mehrere Hände, die es ihrerseits wieder als Investition in die Hand nehmen und damit auch wieder für die Wirtschaftsbelebung was beitragen. Das, diesen Gedanken gegen die Agglomeration von viel Vermögen in einer Hand, den sollte man durchaus mal durchdenken, vor allem wenn man in den globalen Rahmen schaut.
Ein Gedanke, der mir dabei kam, weil dann auch Gini-Koeffizient und diese ganzen Themen und auch Ländervergleiche, wie ist der Reichtum verteilt, kamen. Ich erinnere mich da an ein Gegenargument auch vom WIFO, in dem es hieß, was da nicht hineingerechnet wird, sind die gesetzlichen Pensionsansprüche der Bevölkerung. Wenn ich das mit hineinrechne, dann habe ich vor allem in Österreich eine weit gerechtere Verteilung. Da liegt das Geld halt nicht am Bankkonto, sondern ist ein Anspruch gegenüber dem Staat und kein so ein Finanzvermögen in Form von Aktien oder Sparbüchern oder was auch immer. Ja. Das sehe ich schon. Und der zweite Punkt mit diesem, dass alles nur Glück ist und ererbt ist, also das würde ja auch bedeuten, dass ich dann eh kein Wissen erwerben muss sozusagen, um erfolgreich zu sein, dass meine Fähigkeiten auch hier nur gerade einmal eine glückliche Fügung waren, dass meine Entscheidungen eigentlich eh egal sind, wie ich sie treffe. Also ich habe da schon so als Unternehmer den Zugang, dass dann dass das jetzt gar keine eigene Leistung von mir ist. Ja, mit dem habe ich ja schon ein Problem. Aber ich verstehe, was er meint. Ja. Wo ich ihm beipflichten kann, ist diese Definition von Reichtum, nämlich mehr als man für ein Leben in Würde braucht. Ja. Und Würde definiert er Selbstachtung, auf sich selbst zu achten und sich in der Öffentlichkeit präsentieren zu können, also auch in Resonanz zu treten, denke ich mir, mit anderen, was da gemeint ist. Und was interessant war, weil Andreas Treichl ihm durchaus widersprochen hat in der Frage von Gerechtigkeit, weil er gesagt hat, Geld ist nicht gerecht, das ist ein Begriff, der nicht anwendbar ist auf Geld. Aber wo er ihm Recht gab und mich überrascht hat, war die Frage quasi, wie Umverteilung unter Anführungszeichen, ich glaube, er denkt an andere Instrumente, aber wie Besteuerung, bedingungsloses Grundeinkommen, diese ganzen Dinge ausgestaltet sein könnten, weil er sieht die Notwendigkeit. Er hat, glaube ich, keine Antwort gegeben und das die Frage an die Politik weitergereicht, aber die Notwendigkeit sieht er, habe ich das
er hat,
richtig verstanden.
Treichl hat eben nachher dann mit ihm, vorher schon ganz kurz und nachher dann mit ihm über diesen Punkt gesprochen. Das Interessante ist eben, als sozusagen Ausfluss aus der Überlegung, wie kommen dann junge Menschen dazu, die am Anfang ihres Berufslebens stehen und auch wenn sie Familie gründen sollen oder auch wenn sie nicht Familie gründen sollen, aber jedenfalls, dass sie mal den beruflichen Start gut hinbringen und auch motiviert sind, dass Treichl gemeint hat, es sollte sich bei der Besteuerung der Gehälter derjenigen, die in den Arbeitsprozess einsteigen, nachdem sie eine Ausbildung gemacht haben, sollte anders aussehen. Es sollte also, ich habe ihn dann auch gefragt, meinen Sie damit höhere Anfangsgehälter? Das ist diese alte Diskussion, dass diejenigen, die schon lang im Berufsleben stehen, quasi durch einen Automatismus über einen Gehaltszuwachs haben, außer die kalte Progression schlägt zu. Also, dass es hier einen Ausgleich geben soll, damit, wie gesagt, auch ein Staat aus eigenem Ersparten, Verdienten etc. Dann möglich ist, Klammer auf, wir reden von Selbstständigkeit oder zumindest der Möglichkeit, auch selbstständig, auch unternehmerisch zu denken und das aus eigenem, zumindest als Startkapital zu haben, um nicht zu 100% von irgendeiner Bankfinanzierung abhängig zu sein. Also ich denke mir, das ist tatsächlich eine Überlegung wert. Und da wäre auch zum Beispiel der Staat gefordert, bei den Einstiegsgehältern in den Berufen, die sowieso im Moment zwar beklatscht werden für heldenhaftes Auftreten während der Corona-Zeit, aber dass hier manche Berufe doch andere Einstiegsgehälter gesellschaftlich auch anerkannt und mit Sicherheit auch von den Menschen in Österreich auch Zustimmung erfährt, wenn, egal ob das jetzt die Krankenschwester, der Anästhesist, Ja, wer immer, also da jetzt Ärzte, wie auch immer, unter anderen Konditionen einsteigen können in ein Berufsleben.
Treichel hat ein Leben in Würde definiert als physische und finanzielle Gesundheit. Ich denke, das ist ein Übergang vielleicht auch, wenn wir von Gesundheit sprechen, von Endlichkeit, zum zweiten großen Thema dieses Symposiums, zum Tod. Ein Zitat, nicht aus dem Jedermann, aber von Hoffmannsthal: Dies ist ein Ding, das keiner voll aussinnt und viel zu grauenvoll, als dass man klage, dass alles gleitet und vorüberrinnt, der Zinnen der Vergänglichkeit.
Danke für die Auswahl dieses Zitats, weil es für mich deshalb so treffsicher ist, weil es unterstreicht den Unterschied, den ich am Anfang angesprochen habe. Also wir schauen uns 100 Jahre Jedermann an und plötzlich ist die Corona-Pandemie da. Und ich bin alt genug, ich stand noch an der Berliner Mauer auf der DDR-Seite und ich weiß noch, was damals unter Ostblock verstanden worden ist, weil ich mittendrin war und niemand hätte geglaubt, dass das kommunistische System implodieren kann, nämlich so geräuschlos verschwinden kann. Und die Frage Mammon und die Frage Tod, wir reden jetzt nicht nur von physischen Personen, sondern man muss sich schon die Frage stellen, diese Haarrisse im System, sind es noch Haarrisse oder ist das ein Hinweis darauf, dass wir aufhören müssen im linearen Denken, dass wir sagen, okay, die wirtschaftliche Entwicklung sackt jetzt ab, wir werden eine Staatsverschuldung statt 74, 82% kriegen in Österreich, immer noch super im Vergleich zu anderen europäischen Ländern.
Immer noch linear.
Immer noch linear, genau. Sondern, dass man sagt, hallo, passt auf, da ist was unterwegs, ohne jetzt den Weltuntergang zu mimen. Aber bitte überlegen wir uns im Vergleich, ganz genau im Vergleich mit dem System in Osteuropa, unter dem Kommunismus unter Gorbatschow letztendlich, dann plötzlich ein ganzes System weg war. Und wir überlegen sollten, was steckt da im Jedermann drinnen, welche Fingerzeige stecken da drinnen, wie muss ich das, wenn ich es gut gelesen habe oder gut verfolgt habe als Stück, was heißt das, wenn ich das in die Gegenwart nehme, muss ich was tun? Wie mache ich das System resilienter? Wie muss ich vielleicht politische Maßnahmen setzen, um die positiven Seiten des, ja, früher hat man Sozialstaats gesagt, der Marktwirtschaft, wie kommen wir wieder zurück in die soziale Marktwirtschaft, aus der wir uns entfernt haben, aus lauter Hybris, dass dieses System, das kommunistische, zerbrochen ist. Und kommen wir wieder ein Stück mehr in Richtung Menschen, und da reden wir dann über die verschiedenen Facetten der Umverteilung, da reden wir über die Mitsprache, über die Ermächtigung und versuchen, in einer gemeinsamen Anstrengung, politischen, europäischen Anstrengung, das zu schützen, was der Kapitalismus nicht unnötig braucht. Ein Satz noch: Der Kapitalismus braucht die Demokratie nicht. Der fühlt sich in den autokratischen Staaten viel wohler. Ja, wir sollten verflucht aufpassen darauf, dass überall dort, wo die Geldagglomerationen anfangen, weil auch Bodenschätze und andere Vorkommen, von denen wir abhängig sind, dass wir auf sowas aufpassen und genau dort investieren, nämlich wir Europäer, im Gegensatz zu den Amerikanern, die haben einen riesen Vorsprung, nämlich in die Bildung. Also da bin ich froh bei dir. Da ist etwas zu machen, weil sonst verlieren wir das Match als Europäer. Ich rede jetzt gar nicht von Österreich. Da verlieren wir das Match der Europäer sonst.
Ich war jetzt bei diesem zweiten Symposium nicht. Ich finde es jetzt ganz spannend, dass wir jetzt eigentlich über den Tod zu reden begonnen haben, aber eigentlich über einen systemischen Tod oder zumindest über eine Transformation des Systems gesprochen haben, das ja wieder ein Geldsystem mehr oder weniger ist. Ja. War das der Inhalt
dieses Nein, wir haben man lernt ja auch aus solchen Veranstaltungen. Und ich war wirklich überrascht, es kamen 2-3 Leute unmittelbar am Tag beziehungsweise am Tag danach, und denen sozusagen dieser Schritt gefehlt hat. Also dass man sagt, der Blickwinkel wäre noch um einen, beim Tod, um eine andere Sichtweise mal drauf zu haben. Nicht nur vom physischen Tod des Einzelnen. Wie mache ich Sterbebegleitung? Was kann ich tun, dass jemand loslassen kann, hier aus diesem Leben woanders hinzugehen, egal ob er gläubig ist oder nicht. Die Umstände, es zu ermöglichen, dass der Wunsch, den die meisten von uns haben, nämlich zu Hause zu sterben. Also dass man aus der Perspektive des Weggehens eines gelungenen Lebens hoffentlich in einer Art und Weise, die auch wieder würdig ist. Man sagt jetzt, setzen wir uns auf den Sessel daneben oder stehen kurz auf und denken mal nach. Der Tod muss nicht nur den physischen Tod bedeuten, es kann auch heißen, wir erleben eine Zäsur, die in letzter Konsequenz natürlich auch uns wieder betrifft, aber wo das System betroffen ist. Damit zwar auch die Menschen, aber wo wir aufpassen müssen und Früherkennung. Ich habe mit einer serbischen Schriftstellerin gesprochen, die das Zerbrechen des Titoreichs geschildert hat. Und die gesagt hat, diese Bruchlinien sehe ich in Europa auch. Und die als literarischen Ansatz, und da ist die Literatur best geeignet, das in einer Fiktion zu verpacken und darauf hinzuweisen, schaut, was passiert, welche Bruchlinien laufen da. Das ist so, wie wenn einem das ein Glas auf eine zu harte Steinplatte oder was stellt und es kriegt nicht einmal einen Sprung, aber es hört sich das nächste Mal anders an, wenn man es hinstellt. Ja?
Ein schönes Bild.
Und der Punkt ist, dass man auch, was das System angeht, mal zu schauen, ist es uns, wie wertvoll ist es? Können wir überhaupt haben wir eine Idee, wie es anders sein kann? Wie gesagt, es hängen einfach zu viele Menschenleben dran. Es kann uns nicht wurscht sein, wir sind unmittelbar betroffen. Welche Adaptierungen im Sinne einer, ich nehme jetzt einen Begriff, der in Vorarlberg jedes Kind kennt, nämlich den Allmende-Gedanken, und zu sagen, wir müssen mit unserem Land und in letzter Konsequenz auch mit dem Globus so umgehen, wir haben ihn nur geliehen gekriegt und wir haben ihn so heil der nächsten Generation zu übergeben, dass auch der Bauer in 100 Jahren seine Kühe dorthin treiben kann und einen Fruchtgenuss hat im wahrsten Sinne des Wortes, und genauso sollten wir mit der Welt umgehen. Ja? Und wie müssen wir unser System für die nachfolgenden Generationen bestmöglich, ohne dass wir Schuldgefühle entwickeln oder schuldig werden, besser und richtiger, schuldig werden, der nächsten Generation übergeben?
War dir alles nur geliehen, sagt der Mammon und zum Jedermann. Wenn wir jetzt wieder auf das System vom Jedermann kommen, mir ist aufgefallen, dass der Jedermann und gerade bei der Tischgesellschaft wird das so klar, dass die Figuren alle komplett isoliert sind voneinander. Nämlich auch die Tischgesellschaft, der dicke und dünne Fett und die ganze Freundesschar, in Anführungszeichen Freunde, auch so immer auf den Jedermann sich ausrichten, aber nur auf ihn. Und ich habe mir so eine hypothetische Frage mir selbst gestellt, wie dieses Fest ausgegangen wäre, wäre der Tod nicht gekommen. Ja, hätten die irgendwie dann mal Interesse aneinander entwickelt oder Hartmut Rosa würde ihm sagen, den wir heute gerade gehört haben, wären sie miteinander in Resonanz getreten. Das heißt, ist vielleicht eine Möglichkeit, ein System zu erhalten, zu verbessern, das Miteinander, aber diese... Man sieht so schön am Beispiel des Jedermanns, finde ich.
Ich glaube, also das Bild mit der Tischgesellschaft, wo ja der Jedermann, ist ja auch heute angesprochen worden, ja auch sagt, eigentlich bin ich immer alleine. Ja? Da tut sich nichts von wegen Resonanz. Ja? Und die Vereinzelung, das ist ein gutes Bild, weil ich habe oft die Erfahrung gemacht, dass wenn man mit Leuten aus unterschiedlichen, das ist ein Privileg, meine zweite Heimat ist der Pinzgau, wenn der Städter 40 Jahre lang aufs Land fährt und kriegt eine andere Sichtweise, was den Umgang mit Natur, Tieren und zu tun hat, dass wir profitieren können, weil jeder von denen, ich spreche, egal ob Frauen oder Männer, so viel Kompetenz haben, dass aus dem heraus schon eine Chance entstünde, wie hat der Richard Sennett gesagt, es erinnert ihn so an das Säen, die Aussaat, die passiert auch von unten und es wächst dann. Also sich die Selbstermächtigung zu holen, zu sagen, im Kleinen das System zu ändern, dass das, was ich vorher als Zielvision formuliert habe, nämlich das Land, den Betrieb austauschbar, der nächsten Generation übergeben, als lebensfähiges Ding übergeben zu können, dass man da sehr wohl was ändern kann. Im Moment haben wir sowas wie eine Zuschauerdemokratie, wo wir delegieren. Ich glaube, die Zeit ist vorbei. Ich glaube, wir müssen uns mehr in die eigenen Angelegenheiten mischen. Es geht einfach, es sind die Systemänderungen so komplex, dass sie nur im Kleinräumigen angegangen werden können. Da braucht es wahrscheinlich braucht es in einem kleinen, ich bleibe jetzt beim Pinzgau oder von mir aus in einem Grätzl oder in einem Bezirk von Wien, es braucht nur ein paar Leute, die das ändern oder die einen Änderungswillen haben. Es braucht auch nicht 50% plus eine Stimme, wie wir wissen aus der Psychologie. Es braucht zwischen 17% und 25%, wo dann plötzlich ein Sog entsteht hin zur Änderung. Und ich glaube, dieser Zeitpunkt ist da. Und Corona, die Pandemie, ist eine Zäsur. Das müssen wir begreifen. Es ist ein Hinweis darauf, dass wir was ändern müssen in unserem eigenen Lebensstil und nicht nur auf einen anderen zeigen und sagen, der soll ja mal vorangehen. Mein Opa hat immer gesagt, wenn du auf jemanden anderen zeigst, zeigen drei Finger auf dich zurück. Es ist die Aufforderung an jeden von uns, sich zu überlegen, was zu tun. Und das kann auch ein Beitrag sein in seinem unmittelbaren Lebensfeld, was zu ermöglichen. Also ich sage jetzt ein Beispiel. Ich habe mit 50 anderen Menschen ein Haus in Wien gebaut, wo wir für Menschen, die kein Glück gehabt haben, sondern ein Pech, und die mittellos sind und die es wahnsinnig schwer haben, die vertrieben worden sind, dass die ein Dach über den Kopf kriegen. Wir haben einfach vier Wohnungen oder kleine Wohneinheiten bei uns für solche Menschen, der Diakonie, Wien zur Verfügung gestellt. Und ich glaube, die Corona-Monate haben gezeigt, wie viel soziales Engagement in der österreichischen Bevölkerung ist und Mithilfe und Unterstützung. Und ich denke mal, also das war für mich das Positive zu sehen, dass dem Nachbar der Nachbar nicht egal ist. Ja? Und auf dem, daraus muss man Kraft holen und gemeinsam was ändern.
Weil du jetzt deine zweite Heimat Pinzgau angesprochen hast, aber vielmehr jetzt zum Schluss deine erste Heimat Wien, kann ich nicht ganz widerstehen, dich zu fragen, warum der Tod so verbunden ist mit Wien? Die Wiener haben doch diese ganz spezielle Todessucht. Warum ist der Tod so gern in Wien? Die Strottern haben so ein Lied, der Tod und sei Todal. Das ist sein Bankert, ich glaube, das ist ein uneheliches Kind. Also so ist jetzt diese Vorstellung, dass der Tod da immer auf Geschäftsreise ist, um seinen Geschäften, seinem Amt nachzugehen in Wien. Und da besucht er dann seinen Sohn und bereitet ihn auf die Übernahme des Amtes vor, weil auch der Tod das Zeitliche segnen wird irgendwann einmal. Ich finde ja sehr humorvollen und gleichzeitig zutiefst wienerischen Gedanken. Ja, also der Tod stellt sich dann auch so vor in seiner Pension, dass er einen Heirigen da neben dem Zentral betreiben wird. Aber jetzt dich als Wiener gefragt.
Die Frage ist, ist leicht zu beantworten. Ich meine, das ist nämlich deshalb leicht zu beantworten, weil es ist so offensichtlich ist, dass das eine Art Bannfluch ist, der da ironisierend geübt wird, weil man Angst vor dem Tod hat. Und die Wiener haben das Ganze noch um 2, 3 Schraubenwindungen, wobei ich sagen muss, das ist heute nicht mehr so präsent wie in der Generation meiner Eltern. Aber da braucht man ja nur nachdenken, gehen wir ins 20er Jahr des vergangenen Jahrhunderts. Ja? Was war denn da? Da war der Erste Weltkrieg gerade vorbei. Dann brauche ich nur Black Friday, dann sind wir wieder beim Mammon. Also die wirtschaftliche Entwicklung, die Leute haben alles verloren, was sie sich erspart haben.
Aber das wäre in anderen Städten auch so gewesen. Ne? Aber ist das ja eine literarische Besonderheit, dass sich da sowas einschreibt in verschiedenen Ausdrucksformen, künstlerischen Ausdrucksformen?
Ja, dieses Bannen des Unangenehmen hat ja in Wien eine Kultur entwickelt. Also bei uns gibt es in Wien nach wie vor, Leute meines Alters kennen das noch, den Pompe Funèbre, ja, vom Pompe Funèbre. Also die Begräbnis, die Bestattungsrituale. Ich habe bei dem zweiten Teil erwähnt, wie in Pinzgau früher die Menschen bestattet wurden, in einem weißen Leinentuch eingenäht, nur die Füße mit den besten Schuhen dran, haben aus diesem weißen Tuch herausgeschaut und auf den Brettern, auf denen der Verstorbene oder die Verstorbene aufgebahrt waren, zu Hause, weil er zu Hause verstorben ist, und nicht im Spital oder in einer Pflegestation, dann auf den Friedhof gebracht worden ist. In Wien ist das Ganze dann noch auch Kaiserhaus übertrieben, wirklich ein Pomp gewesen. Und die Frage, wie man sich über den Tod, der ja nach einem Lied ein Wiener gewesen sein muss, wie man den Tod bestmöglich aus dem Alltag verschiebt, das Leben eigentlich die Wiener, indem sie sich über den Tod lustig machen, auf ihre eigene Art und Weise, das kenne ich nicht aus keinem anderen Winkel Europas, sich den Tod so zu ironisieren, dass man den Weg schiebt, inklusive verkauft es McWanty vor den Himmel und so weiter. Also das sind auch spezielle Rituale, die ja sicherlich auch geschichtliche Wurzeln haben und bei Sigmund Freud auch angesprochen werden. Also ich denke mir, das ist eine Kondition, die aber schon langsam verblasst, muss ich auch dazu sagen.
Dein Zugang zum Tod?
Ich beschäftige mich mit dem Tod in letzter Zeit, in den letzten Monaten immer öfter. Schon bevor mich Helga Reibl-Stadler gefragt hat, ob ich auch dieses Jahr die Moderation dieses dreiteiligen Symposiums mache, war ich am Überlegen, eine Ausbildung als Sterbebegleiter zu machen. Werden wir schauen. Ich möchte auch wissen, ob ich, das müssen aber Externe mit mir gemeinsam ausloten. Ich glaube nicht, dass jeder das Zeug dazu hat und oder auch die Standfestigkeit hat, auch die Belastung muss man irgendwie kennenlernen. Ich habe nämlich in Zeit meines Lebens, also auch privat und auch in meinem Berufsleben, immer wieder mit Menschen, die gestorben sind, zu tun gehabt. Und da waren Schlüsselerlebnisse dabei. Und wir können gern über ein Beispiel möchte ich sagen. Mein Großvater, der Uhrmacher war, da war ich 20 Jahre alt, der war zu Hause, ist aus dem Spital entlassen worden, weil es ihm besser gegangen ist. Und meine Großmutter hat mich gebeten, ich soll doch kommen, weil sie muss einkaufen gehen und zum Arzt und so weiter. Und dann bin ich zum Opa gekommen und der Großvater ist an diesem Nachmittag, die Großmutter war noch nicht zurück, in meiner Gegenwart verstorben. Und ich habe mit allem gerechnet, nur nicht damit. Und ich habe es erst gemerkt, als es ganz still geworden ist im Zimmer, weil auch die zwei Pendeluhren, die ihm gehört haben, stehen geblieben sind. Ich bin kein Esoteriker. Ich habe erst vor einem Monat von einem Wissenschaftler erklärt bekommen, dass ich nicht der Einzige bin, dass so etwas passiert. Dem war vor einiger Zeit LED-Uhren, also nicht Pendeluhren, die stehen geblieben sind in der Minute des Todes. Und dann wird man schon nachdenklich, wenn man sagt, okay, da ist da eine Energieveränderung im Raum. Was tut sich da? Was ist da? Gibt es da Unerklärliches? Oder kann man das auch erklären? Und dann wird vielleicht der Jedermann dann noch einmal aus einer anderen Perspektive gesehen, weil mir der Wissenschaftler auch erklärt hat, dass es in den Wochen davor Erfahrungen gibt von Menschen, die in den letzten Tagen ihres Lebens sind, dass sie erzählen, dass sie Besuche bekommen hätten von Menschen, die schon lang vorher verstorben sind. Abgesehen davon der Dalai Lama, mit dem ich auch zwei Gespräche machen durfte, was für mich eine große Auszeichnung und die ich wirklich auch gut in Erinnerung habe, einmal mit der Alexandra Föderl-Schmidt, damals Chefredakteurin vom Standard, in Salzburg, in der Messehalle. Der hat gesagt, wenn man die Zeichen zu interpretieren weiß, so circa 2 Jahre bevor man geht, 2 Jahre bevor man geht, gibt es Hinweise, dass die Lebenszeit begrenzt ist und abzulaufen beginnt. Also ich sage das jetzt mal so. Und weil ich auch negative Erlebnisse in Kriegsgebieten oder in Hungergebieten gehabt habe, hat mich dieses Thema immer wieder beschäftigt, wenn jemand von menschenwürdig sterben. Das schließt auch. Und die Bilder aus Oberitalien, in den Kliniken, Bergamo, egal wo, dass die gehören zum kollektiven Gedächtnis Europas. Diese Bilder aus der Reihe, in welcher Situation Menschen da am Gang unbetreut, niemand durfte sie besuchen, das ist Menschen unwürdig und das soll sich eigentlich nicht mehr wiederholen.
Heißt menschenwürdig zu sterben, um eine Überleitung zu unserem dritten Thema zu machen, heißt menschenwürdig sterben, Michael Kerbler, liebevoll begleitet zu sterben?
Ja, also ich denke mir, wenn man Menschen befragt, die bei bester Gesundheit sind und man fragt sie, wie wollt ihr und so. Es ist sehr spannend, wenn man genauer, differenzierter nachfragt, weil es kommt dann heraus, man sagt dann, ja, hab ich mir eigentlich gedacht, es geht um nicht das Faktum, dass der Tod kommt, da ist man ja dann immer mehr da. Aber die Phase eines menschenwürdigen Sterbens meint nicht schmerzgepeinigt, möglichst schon auch das Sterben auch bewusst zu erleben, in Begleitung von jemandem, der einen unterstützt und der im wahrsten Sinne des Wortes jemanden begleitet. Also das kann ein unmittelbarer Angehöriger sein, es kann aber durchaus jemand sein, der das macht, also der Sterbebegleitung macht, weil es zum Beispiel keine Verwandten mehr gibt, die kommen, weil er der Letzte oder sie die Letzte in der Reihe ist und oder das Kind in Amerika sitzt oder sonst irgendwo, also nicht erreichbar ist. Und ich denke mir, so etwas zu machen, sich darauf vorzubereiten, heißt, den Tod in den Alltag zu holen. Das kann man aber nur vorschlagen. Man kann es von niemandem wirklich verlangen. Aber für mich ist die Auseinandersetzung mit dem Thema, dass ich, das klingt jetzt vielleicht pathetisch, aber bewusste Entscheidungen treffe. Das, was, wenn ich mit irgendjemandem, wenn der Haussegen schief hängt, ja, sich dann doch zu überwinden und zu sagen, schauen wir, dass wir auf irgendeine gemeinschaftliche Basis kommen und den Konflikt beseitigen, auch weil so im Hinterstübchen die Überlegung ist, wer weiß, ob ich morgen eine Chance habe, das zu korrigieren.
Das heißt, der Gedanke an den Tod, das Bewusstsein um die Endlichkeit, erstärkt sowas wie Achtsamkeit,
ja,
und
Respekt.
Respekt, ja. Und bringt dadurch liebevolleren Umgang mit sich, ja, selbst und mit anderen.
Ja, genau, absolut.
Du hast in deiner Einleitung heute davon gesprochen, dass wenn wir von Liebe sprechen, so gemeinhin heutzutage, dann haben wir so einen Begriff, der eigentlich aus dem Englischen das am besten definiert oder beschreibt, nämlich to fall in love, sich so fallen zu lassen und auch sich an einer gewissen Verletzlichkeit und Verletzbarkeit auszusetzen. Und das sei also die Grundlage auch für die Resonanz mit dem oder der anderen. Und deine Gäste waren heute zum Teil, sage ich mal, nicht ganz dieser Meinung, zumindest der Professor Kirchlein nicht, der untersucht hat, als Wirtschaftspsychologe und Entscheidungsforscher, wie eigentlich Liebesbeziehungen auf ökonomischer Basis beruhen. Ja. Das habe ich sehr spannend gefunden. Er sagt zwar auch, dass Verletzbarkeit so eine Grundvoraussetzung ist für Vertrauen, aber dann geht es irgendwie um den Ausgleich von Geben und Nehmen, ums Investieren. Du hast auch diesen Ausdruck genommen, ich habe so viel in die Beziehung investiert, hast du aufgeschnappt in der U-Bahn.
Ja.
Man hat Kosten sozusagen, weil man was aufgibt, hergibt und in eine Beziehung hineingibt. Dann ist so die Frage, was gebe ich und was nehme ich in der Beziehung? Und da seien Männer, das hat mich überrascht, mehr bereit als Frauen zu geben. Und seine Schlussfolgerung daraus war, dass es doch auch mit Machtverhältnissen zu tun hat, gesellschaftlichen Machtverhältnissen, weil Männer sich schneller Romantik leisten können und Frauen quasi mehr auf die Frage von Versorgung und
also mehr pragmatisch.
Mehr pragmatisch hier denken, ja. Hartmut Rosa hat dann widersprochen, das war der zweite deiner Diskutanten und die dritte war Theresa Breauer. Aber ich würde ganz gerne bei diesem kirchlichen Themen, Thesen bleiben. Bist du da eher bei Rosa, der sagt, das ist ihm viel zu prosaisch, so funktioniert Beziehung nicht, sondern es geht ja darum, sich im anderen auch irgendwie wiederzufinden, zu spiegeln. Resonanz ist etwas, was entsteht und was ich nicht planen kann und es entsteht durch diese Verwandlung, die wir beide erleben in der Situation, etwas Neues. Und das ist ja keinem Kalkül unterworfen.
Also ich halte es da eher mit Hartmut Rosa. Ich glaube tatsächlich, man kann sich nicht ans Reißbrett setzen und quasi eine Skizze machen, wie erfolgreich lerne ich jemanden kennen. Gefühle, die durch Resonanz entstehen, diese Begegnung, dieser Dialog, der da zwischen zwei Verliebten entsteht, die Liebe ist, ich finde, der Peter Nadasch, habe ich zitiert, der sagt, okay, jeder von den zwei Involvierten ist verliebt, aber das, was die Liebe ausmacht, ist das, was sozusagen dazwischen an Resonanzhaften passiert. Und da steckt so viel Überraschung drinnen. Und ich finde auch gerade die Überraschung in einer Beziehung, die sich entwickelt, wofür der andere Interesse hat, was der andere gern isst, bei welchem Theaterstück die Frau, die mir vis-à-vis sitzt, locht, was ihr nicht gefällt, das alles ist, passt in keine Excel-Tabelle, ja. Das ist ja gerade das Spannende. Die Soziologin Eva Illus sagt ja, an solchen Online-Plattformen, wo man Partner sucht, da werden die Menschen präsentiert wie ein Buffet und dann sucht man sich halt aus und wenn es einem nicht geschmeckt hat, der Markt ist ja groß genug, dann suche ich mir die nächste. Also was erstens, vielleicht bin ich old-fashioned, ich stehe dazu. Ja? Also ist mir lieber, ich hole mir eine Abfuhr, wenn ich mich so 40 Jahre zurückerinnere, ich hole mir lieber eine Abfuhr, aber ich habe einen spannenden Abend, wie auch immer, oder man lernt interessante Leute kennen, aus denen keine Bindung oder Beziehung wird, aber eine Freundschaft zum Beispiel. Wenn ich nur versuch schon das Risiko, eine falsche Entscheidung zu treffen, durch einen Fragebogen zu minimieren, gehe ich an dem Spannendsten, nämlich einen Menschen kennenzulernen, ja wirklich vorbei. Und da, ich weiß schon, Theresa Breauer hat darauf geantwortet, ja, aber du triffst ja dann trotzdem jemanden.
Es sei nur der Zugang digitalisiert. Ja?
Es sei nur der Zugang digitalisiert, es tut ja was mit uns. Es tut ja was mit uns, wenn ich einen Menschen wie ein Konsumartikel betrachte, den ich irgendwo auswähle, wo ich dann im Album blättere, wo ich dann lese, fährt gerne mit einem Cabrio, ja? Oder bevorzugt soll sein, weiß ich nicht, André Heller. Ja?
Den ich dann wegwischen kann und den nächsten.
Genau, wisch und weg, ja. Also das sind so Dinge, da lerne ich mich ja auch da kennen und meine Empfindsamkeit oder Verletzlichkeit, und das ist einfach eine, da bin ich wirklich bei Hartmut Rosa, das ist die Resonanz, die es ausmacht. Und die ist halt in anderen Verhältnissen, anderen Beziehungen auch gibt, aber bei der Liebesbeziehung möchte ich nicht hat schon der Adorno gesagt, wenn man in eine persönliche Beziehung ein kaufmännisches Kalkül einbringt, dann hat, sage ich jetzt vereinfachend, eine Beziehung wahrscheinlich das Aschenkreuz. Das kann auf die Dauer nicht funktionieren.
Hartmut Rose sagt auch, es ist der Punkt entscheidend, wo die Unverfügbarkeit ins Spiel kommt.
Genau.
Ich finde diesen Vorgang der Verwandlung so spannend. Das ist etwas, womit ich mich auch im Kontext meines Hauses auseinandersetze. Mhm. Auch das Reisen als Möglichkeit, in Resonanz zu treten, ja, auch mit einer Idee, mit anderen Kultur, mit neuen Entdeckungen, Erlebnissen. Diese Transformation, die da drin steckt, schon dasselbe zu bleiben, aber ein Stück weit auch ein anderer zu werden.
Mhm. Anwandlung. Also es ist wirklich die Anwandlung. Ich nehme da etwas mit und das, ich denke mal immer, wenn diese Begegnungen mit Menschen, wenn diese Begegnungen, egal ob ich jetzt vor einem Bild in einem Museum stehe oder in einer Kirche, ob ich den Original David vor mir sehe, wenn ich jetzt die Augen zumache, und mich nachher frage, warum bringt das in mir Seiten zu klingen, was wird da in mir angesprochen, dann weiß ich ganz genau, welche Seiten bei mir resonanzhaft reagieren, wenn eine Person mir schildert, ich bin unlängst vor der Originalstatue in Florenz gestanden vom David und hast du die Hand gesehen, die Ader, die aus der rechten Hand, die am Oberschenkel anliegt mit dem, also es ist ein Wahnsinn, ja, also das sind genau die Sachen, die man wie gesagt, da kommt die Wissenschaft zu kurz, weil sie zwar einerseits die Aufgabe hat, die Emotion draußen zu lassen, wenn ich jetzt an Professor Kirchler denke, aber es gibt die Wahrheit der Zahl und es gibt die Wahrheit des Gefühls und daher hat vor allem in zwischenmenschlichen Beziehungen das Gefühl, seinen Platz zu haben.
Wenn ich dich richtig verstehe, dann definierst du jetzt lieber nicht, dass das Gefühl es entsteht, wenn zwei Menschen eine Beziehung haben, sondern da ist ja auch was Absoluteres dahinter. Ne? Das ist die Liebe zur Musik, die Liebe zu einem Gedanken, zu einer bestimmten Ausdrucksform. Kann das sehr gut nachvollziehen, gerade was die Kunst anbelangt. Wenn du gar nicht weißt, warum du so eine Übereinstimmung fühlst, ja, und da mitschwingst und gleichschwingst. Ja. Das finde ich sehr spannend. Du hast heute auch Hegel zitiert, Liebe ist im anderen ganz bei sich zu sein. Und du hast empfohlen, zum Abschluss wieder zur Hand zu nehmen, den Korintherbrief, das Hohelied der Liebe von Paulus. Und der wird ja genauso wie das Erich Fried, es ist, was es ist, sagt die Liebe, Gedicht, wird ja gern bei Hochzeiten genommen, ja, auch bei unserer Hochzeit. Ja. Der Text ist ja wirklich höchste Literatur und endet meistens dann bei den Hochzeiten mit dem Satz, die Liebe hört niemals auf. Und wo ich immer glaube, dass es dort zu einem Missverständnis kommt, nämlich dieses Versprechen, dass die Liebe zwischen diesen beiden Menschen nicht aufhört. Zumindest die Hoffnung. Der Text geht aber dann weiter und da geht es ja dann auch um Frage von Erkenntnis, Erlösung, Selbstauflösung, weil es heißt ja dann, stückwerk ist unser Erkennen, jetzt schauen wir in einen Spiegel und sehen nur rätselhafte Umrisse, dann aber schauen wir von Angesicht zu Angesicht. Und es geht dann nur weiter und am Schluss heißt es, für jetzt bleiben Glaube, Liebe, Hoffnung, diese drei, aber die Liebe ist die stärkste denen. Ja. Helga Rabl-Stadler hat heute einen Streit mit Jürgen Flimm angesprochen, ein Motto der Festspiele damals hieß, stärker als die Liebe ist der Tod. Und sie wollte das gern umgedreht haben. Ist das überhaupt eine sinnvolle Frage? Ist der Tod stärker als die Liebe? Ist die Liebe stärker als der Tod?
Wir sind, was wir erinnern. Auch was wir vergessen. Und die Frage ist insofern zu beantworten, dass jemand tatsächlich, der nicht mehr in unserem Gedächtnis ist und an dem man sich nicht erinnert und schon gar nicht mehr liebevoll erinnert, der ist dann wirklich nicht mehr präsent, der ist dann nicht mehr vorhanden. Wir entscheiden, ob die Liebe zu jemandem den Tod überdauert. Es gibt ja, also jeder wird es mit seiner eigenen Erinnerung Personen finden, die weggegangen sind, aber sehr wohl auch Personen, an die man sich erinnert. Mein Großvater ist so jemand. Und ich habe mich oft gefragt, warum ich ihn so gemocht habe und warum er mich so gemocht hat, als vom Kleinkindalter angefangen. Und der Opa, nicht nur, weil eine der beiden Pendeluhren bei mir in der Wohnung hängt jetzt und ich panische Angst habe, wenn die Uhr stehen bleibt, wenn ich nicht das Pendel angehalten habe, bevor ich nach Salzburg fahre. Also da bin ich vielleicht doch ein bisschen ein Esoteriker. Aber das ist für mich der Gradmesser. Die Liebe ist stärker als der Tod, überhaupt keine Frage.
Nächstes Jahr feiern wir noch einmal 100 Jahre Festspiele, weil Corona bedingt ja eine zweite Chance zum Feiern entstanden ist. Das gäbe ja auch Möglichkeit zu einem weiteren Jedermann-Symposium. Wir hätten ja noch ein paar so Figuren über. Die Mutter, den Teufel, den Glauben, Gott selbst. Gibt es noch was her oder wird nächstes Jahr ein ganz anderes Thema auf uns zukommen? Wie ist deine Gefühlslage diesbezüglich?
Also das ist ein interessanter Ansatz. Haben mir überlegt, nicht. Ich habe mit, als der Tobias Moretti den Teufel und den guten Gesellen gespielt hat, habe ich mit ihm für im Gespräch, ein Gespräch in Salzburg im ORF gemacht, für die Sendereihe NÖ1. Und da habe ich mir damals gedacht, man sollte mal ernsthaft die Figur sich anschauen und mal über das Böse reden. Dass ja so böse nicht immer daherkommt. Dass man so auf eine Figur reduzieren kann, wie er ausschaut, wie der Teufel ausschaut. Die Darstellung, da kann man bis ins Systemische gehen. Also ich nehme die Anregung von dir gerne auf. Weil ich mir wirklich denke, dass das Stück, auch wenn es aus dem ursprünglich 7. Jahrhundert stammt, in der Originalversion, in der englischen, Everyman, dass da noch die einen oder anderen Charaktere dabei sind, die einen absoluten Zeitbezug haben. Das Stück ist auch in 100 Jahren noch aktuell.
Lieber Michael, danke für dieses Gespräch, auch für die persönlichen Einblicke, für diese Zusammenfassung noch einmal dieser intensiven Beschäftigung mit Jedermann und nicht nur mit Jedermann, auch mit unserer derzeitigen Situation. Danke für deine Gedanken, deine Zeit, einen schönen Festspielausklang noch und auf bald in der Blauen Gans.
Danke dir, danke für die Einladung zum Gespräch.
Das war ein Gänsehautgespräch mit Michael Kerbler. In der nächsten Folge stelle ich dem Darsteller des Todes im Jedermann, dem Schauspieler Peter Lohmeier, die Frage. Und wie geht es jetzt weiter? Wenn Sie diesen Podcast abonnieren möchten, tun Sie das bitte bei Apple, Spotify und überall dort, wo es Podcasts gibt.
Gänsehaut Salon.